Oberlümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen. Georg Jansen hier bei Laberlümmel, der Corpo Talk. Georg, du bist alter Herr der Burschenschaft Wartburg-Suevia in Köln und Mitglied der militärischen Ferialverbindung Albertina zu Dresden. Damit bist du ja auch der dritte von der Albertina und der erste von der Wartburg-Suevia. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein.
Ja, danke schön. Ich bin auch wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Ich höre den Corpo Talk mit Begeisterung. Ich fahre jeden Montag aufs Haus und da kommt ja immer die neue Folge raus und eine Folge ist so ziemlich genau die Zeit, die ich dann im Auto sitze. Ich habe ungefähr 50 Kilometer, bis ich dann ADH bin.
Das haben wir auch extra so kalkuliert im Vorfeld, dass das immer passt.
Recht herzlichen Dank.
Wir haben ja heute ein paar interessante Themen, über die wir sprechen wollen. Und zwar, du bist ja mit über 60 Jahren erst aktiv geworden. Also du bist ja wirklich im wahrsten Sinne ein Spätberufener. Erzähl mal, wie ist das passiert?
Ja, das Ganze hat eine kleine Vorgeschichte. Meine Tochter hat in Köln Linguistik studiert oder studiert noch. Sie ist gerade in der Masterarbeit, sitzt in den letzten Zügen, muss in 2-3 Wochen abgeben. Wir kommen beide aus dem Wandervogel und die Wandervogelgruppen, aus denen wir kommen, die sind, Corpus würden sagen, suspendiert. Und Solvay suchte etwas, wo sie vergleichbare Freundschaften aufbauen kann und hat dann ganz aktiv nach einer Damenverbindung gesucht und ist bei Agrippinia zu Köln fündig geworden. Da ist sie jetzt seit, ich glaube, 8 Semestern oder noch länger Mitglied. Ich glaube eher länger. Seit 8 Semestern macht sie, glaube ich, Chargen oder sowas. Als die dann ihre ersten Veranstaltungen hatten, habe ich dann gesagt, so, kann ich mal auf so eine Kneipe mit? Würde mich sehr interessieren. Und dann bin ich auf die erste Kneipe zu den Agrippinen. Das waren, glaube ich, alle Kneipen, die ich bisher bei den erlebt habe, waren, glaube ich, Kreuzkneipen. Da habe ich natürlich dann auch andere Bünde gesehen, andere Korpus gesehen. Und das hat mir sehr gefallen. Dann habe ich nach dem ersten Mal gefragt, könnte ich auch ein zweites Mal, also meine Frau war immer dabei. Mhm. Und dann habe ich mir für das zweite Mal schon ein Grußwort ausgedacht, habe vorher recherchiert im Netz, wie sieht denn so ein Grußwort aus, weil ich natürlich gesehen habe, dass auf so einer Kneipe erstmal alles recht rituell ist und nach festen Regeln abläuft. Und habe mir dann ein Grußwort ausgedacht, lange war ganz aufgeregt und schon fast zittrig, als ich dann dran kam. Und dann habe ich ein ganz anderes Grußwort gehalten, als ich mir aufgeschrieben hatte. Und damit habe ich wohl als Gast, als Vater, habe ich wohl andere beeindruckt. Jedenfalls hat mich mein jetziger Leibbursche Viktor angesprochen, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, auf eine Wartburg-Kneipe zu kommen. Und dann haben wir an der Theke so ein bisschen drüber gesprochen, hat er erklärt, dass man auch so konkneipernd werden kann. Und dann bin ich zu den Wartburgen auf die Kneipe gegangen, insgesamt 3 Stück. Und nach der letzten Kneipe, das war die Weihnachtskneipe, die hat mir so gut gefallen. Danach habe ich dann entschieden, jetzt stellst du einen Aufnahmeantrag.
Mhm. Wie hat deine Tochter darauf reagiert?
Ja, meine Tochter, die findet das auf der einen Seite absolut geil, auf der anderen Seite hasst sie. Damen, es hat Damenverbindung, werden ganz regelmäßig gefragt, die sind doch sicher Altherrentochter. Und Solvay, die sagt dann immer so zerknirscht, ja, aber ich bin Farmsemester älter, ich habe meinen Vater aktiv gemacht.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichte erzählen. Die Zipfel, die man weiterreicht. Die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Qualität trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe, bis du sagst, genau so habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur-Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Qualität zeigen wollen im Detail. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk.
Das ist auch das erste Mal, dass ich das höre. Also, das ist auch cool. Ich meine, das verbindet ja dann auch nochmal auf einer anderen Ebene.
Auf jeden Fall. Also, wir sind schon familiär verbunden natürlich. Wir haben ein außergewöhnlich gutes Verhältnis, meine Frau und ich, zu unserer Tochter. Aber auch über den Wandervogel, über die gemeinsame Erlebniswelt, die man im Wandervogel hat, über die Fahrten. Das sind wild verwegene Sachen. Man muss sich vorstellen, Solva hat so Erlebnisse wie im Gebirge, in einem alten Weltkriegslazarett, im Hochgebirge, im Gewitter zu pennen, die Beine einzuziehen, damit man irgendwie nicht nass regnet, und links und rechts schlagen die Blitze ein, oder man schläft in Frankreich hinterm Bahnhof, weil man da nicht mal reinkam, in irgendeiner Ecke, oder versteckt sich im Park vor der Polizei, weil man da unerlaubt übernachtet. Also Wandervögel haben eine ganz große Erlebniswelt, die ich mit meiner Tochter natürlich teile, weil ich ja auch auf Fahrten gewesen bin. Und in der Korpo-Welt hatte sie mir halt diese Sachen voraus, und es verbindet uns natürlich jetzt auch, dass wir auch da gemeinsam sind. Wir hatten gestern gemeinsames Frühstück, und da haben wir uns wirklich die ganze Stunde, anderthalb Stunden, die wir gemeinsam gefrühstückt haben, haben wir uns über Korpo unterhalten.
Und worüber redet ihr dann so?
Das ist Konventsgeheimnis.
Wie ist denn deine Beziehung dann direkt zur Damenverbindung? Ich meine, wenn deine Tochter ja dort Mitglied ist und auch schon dann die coole Ältere ist.
Also ich habe zur Damenverbindung absolut positives Verhältnis. Ich kann verstehen, dass der ein oder andere alte Herr da irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil das eben nicht in seine Erfahrungswelt gehört. Aber ich habe auch erlebt, dass auf der Kreuzkneipe bei den Makaren zum Beispiel alte Herren, die sehr skeptisch waren, hinterher gesagt haben, das war richtig geil, was ihr da gemacht habt, das war richtig toll. Und wir sind heute so wenige an Korpus, dass wir auf diese Gemeinsamkeiten, auf dieses Gemeinsame mit den Damenverbindungen meiner Meinung nach nicht verzichten können. Da gibt es Menschen, die ähnlich ticken wie wir. Wir sind wenig genug, und ich finde das gut.
Ja. Bist du dann auch viel auch bei der Agrippina dann, oder?
Wenn die Kneipen haben, dann bin ich da, genau. Schon allein, weil ich mit meiner Tochter gerne auch gemeinsame Kneipen schlagen möchte. Die wusste ich jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Semestern filtrieren lassen. Dann wird das möglicherweise auch ein bisschen weniger.
Ja, das kommt ja dann damit. Aber dafür kannst du dann umso mehr aktiv sein. Welchen Eindruck hattest du denn von den Veranstaltungen, als du dann zum Beispiel bei deinem jetzigen Bund der Wartburg Suevia dann ADH warst?
Naja, das war halt, also ich habe mittlerweile festgestellt, dass jeder Bund die Sachen ein bisschen anders macht. Ich gehe gerne auch zu den Alanen nach Aachen, also zur Burschenschaft Alania, die wieder eine ganz andere Kneipenkultur haben, aber wirklich auch toll. Also ich fühle mich bei denen recht wohl. Ich gehe auch gerne zu den Lanzern, zu den Makaren auf Kneipen. Alle machen das ein kleines bisschen anders. Und mir gefällt das aber. Mir gefällt dieser traditionelle Ablauf. Mir gefällt, dass vor allen Dingen dann, wenn das eine gute Inoffiz ist, ein gutes Inoffiz ist, dass man sich da wirklich selber auf die Schippe nimmt. Und wenn das vorne gut geleitet wird, das Inoffiz, dann hat man wirklich eine Menge Spaß. Den meisten Spaß hatte ich bei der letzten Fuchsenkneipe bei uns. Da habe ich, glaube ich, die Tränen gelacht, weil so super war das Ganze.
Was haben die denn gemacht?
Im Einzelnen kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, nur dass ich wirklich mich richtig amüsiert habe. Der Fuchs, der dann das Offiz geleitet hat, der hat dann, weil er irgendwie was Tolles vorbereitet hat, Sachen ins Offiz gebracht, die eigentlich ins Inoffiz gehören. Hat ein Gedicht geschrieben über seine Mitfüchse, seine Konfüchse. Und es war einfach toll. Die gesamte Kneipe war absolut super. Jetzt Einzelheiten könnte ich jetzt gar nicht reproduzieren. War auch eine schöne, lange und feuchte Nacht.
Was hast du denn in deinen Bundesbrüdern gefunden, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht deine Bundesbrüder waren?
Naja, ich bin dann auf die ersten Veranstaltungen gegangen. Ich war auch erstmal einfach abends da, bin mal dahin gefahren, um mir das Ganze vorzustellen. Ich musste mich auch vorstellen. Man musste mich ja kennenlernen. Und bei Wartburg, so Evia, ist es so, dass wir wirklich ein herzliches Verhältnis miteinander haben, alle. Und das habe ich vom ersten Tag an gespürt. Ich bin von meinen jetzigen Bundesbrüdern absolut positiv aufgenommen worden. Also es ist ja so, dass jeder Bund sich um einen Gast kümmert. Also da würde man, glaube ich, so ein bisschen Ärger kriegen, wenn man dann irgendwie einen Fremden an der Theke rumstehen lässt, sondern man wird sich jemand um einen kümmern. Aber hier war es mehr als das, was man so als, wo du sagst, so das ist das Mindeste, was du machen musst, sondern es war immer herzlich. Es war immer freundlich, es war immer ein freundliches Gesicht, immer ein Lächeln und ein echtes Interesse an dem, was man sagt. Also nicht einfach nur austauschen von Floskeln, sondern wirklich schon da tiefe Gespräche.
Ja, das ist etwas, was in Verbindungen stattfindet, ne? Also dieser Austausch mit anderen, der auch wirklich halt, diese langen Thekengespräche, die sind so wertvoll. Man nimmt da so viele Sachen mit für sich und lernt da wirklich spannende Leute kennen.
Ja, exakt.
Aber wie kam es denn, dass du dann bei Wartburg so Evia gelandet bist? Und ich glaube, Makaria war doch die Kneipe, oder?
Also bei Makaria war ich auch auf einer Kneipe, genau. Ja, das kam halt durch Viktor, ne? Weil Viktor hat mich auch von vornherein begeistert, als Mensch auch. Und Wartburg hat einfach durch seine Aktivitas und auch die alten Herren, die ich kennengelernt habe, gepunktet. Also ich habe mich da von vornherein wohlgefühlt und angekommen gefühlt, regelrecht angekommen.
Also der Zusammenschluss von Wartburg und so Evia, der ist ja noch relativ frisch. Ne? Also ihr habt ja 2014, erinnere ich mich, da habe ich nämlich die Festrede bei der Kölner Burschenschaft Alemannia halten dürfen, wo ich ja jetzt auch mittlerweile ein Zweitband ja auch habe. Und da wurde ja auch darauf angestoßen, dass die Fusion zwischen Wartburg und so Evia abgeschlossen war. Nach 10 Jahren, also es gab ja einen Vertrag und es gab mehrere Phasen, dass das alles glücklich verlaufen ist.
Ganz genau, das war das Stiftungsfest, auf dem ich aufgenommen wurde. Das war das, da waren die 10 Jahre rum. Das heißt, ab da ist es, bis dahin gab es vertraglich die Möglichkeit, dass jeder der beiden Bünde gesagt hat, wir möchten doch lieber alleine bleiben und kündigen die Fusion. Und ab 2014, dann waren die 10 Jahre, die man vereinbart hat, waren da rum. Und das war das wichtigste Thema auf diesem Stiftungsfest. Und dann gab es dann auch einen Landesvater, was sehr witzig ist. Ich bin halt auf dem Konvent und auf der Bundesversammlung aufgenommen worden in die Burschenschaft. Hab da mein Burschenversprechen abgegeben, so wie das jeder Bursche tut. Ja, und 2 Stunden später oder 3 Stunden später auf dem Kommerz habe ich dann mein Burschenversprechen erneuert und habe jetzt einen Landesvater in meiner Mütze. Und ich glaube, ich bin die einzige Buchse, die das Eintrittsdatum auf der Mütze stehen hat.
Das Interessante ist ja, die Wartburg ist ja vor allem, glaube ich, auch ein arministischer Bund.
Naja, das ist halt, also das habe ich so nicht auf dem Fuchsenkränzchen gelernt. Das habe ich durch ein Gespräch mit einem Bundesbruder, der mir das so erklärt hat. Der sagt, wir haben also eher das arministische Prinzip. Er erklärte das so, dass wir als Burschenschaft verlangen, dass man sich politisch bildet und dass man ein politischer Mensch ist, aber nicht verlangen, dass man sich politisch betätigt. Er sagte, das wäre bei den Germanistischen so. Da wird verlangt, dass man was tut. Und bei uns ist das eben nicht so. Wir freuen uns, wenn einer das tut. Wir haben ja auch verschiedene Bundesbrüder, die in Landtagen sitzen. Und das finden wir toll. Aber es wird halt nicht verlangt. Es wird halt nur verlangt, dass man sich politisch bildet. Mhm.
Du hast ja praktisch auch so eine, ja, trotzdem eine korporierte, würde ich mal eher sagen, fast schon bündische Prägung, die da im Vorfeld ja auch stattgefunden hat. Du bist ja Mitglied des Wandervogels.
Ganz genau. Und das hat das war was, was mir den Einstieg sehr erleichtert hat, aber am Anfang mich sehr erstaunt hat, weil es so unglaublich viele Parallelen gibt. Der Wandervogel, manche kennen den Begriff, wissen aber nicht, was es bedeutet. Wir sind 1896 gegründet am Gymnasium Berlin-Steglitz als Stenografieverein. Und 1899 gab es dann die erste große Fahrt. Und seitdem hat sich der Wandervogel dann rasend schnell Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland rasend schnell über das gesamte Reich verbreitet. Mhm. Und es gibt so viele Parallelen. Also wir sprechen zum Beispiel auch von Bund. Wenn man dann mit anderen Bünden zu tun hat, eine gemeinsame Veranstaltung macht, so eine Kreuzkneipe, also wäre jetzt bei den Korpus so eine gemeinsame Veranstaltung, nennen wir das überbündisch. Es gibt Parallelen von einer gemeinsamen Sprache. Also wenn Korpus davon reden, jetzt ein Räffchen zu knuspern, dann weiß jeder von uns, was damit gemeint ist. Ein Außenstehender versteht das gar nicht, weiß gar nicht, was das sein soll.
Tisch auf die Würze überrascht.
Ja. Beim Wandervogel als
Beispiel. Ich habe dich ja beim Knuspern ja kennengelernt. Also das war das Erste, was ich von dir wahrgenommen habe.
Ja, da habe ich mit meinem Gegenporkanten bei der Mensur ein Mass getrunken und das hatte eine kleine Vorgeschichte. Ich habe auf unserer Feuerzangenbowle nachts um 4 Uhr, da war ich auch schon reichlich angeheitert, den Alemannen auf Instagram geschrieben, ihr könnt nicht saufen. Und daraufhin kam dann zurück, hängt mit allem, was du tragen kannst. Und dann dachte ich so, oh wei, also irgendwie so ein Gemüsefach-Lümmel, den möchte ich jetzt nicht trinken.
Gießkanne.
Irgendwie sowas. Und dann habe ich dann am nächsten Morgen, als ich wieder einigermaßen klar war, den netten Text geschrieben, worauf die dann entsprechend nett geantwortet haben. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich es im Rücken habe, kann ich nicht mehr als 1 Kilo tragen. Also es müsste dann bei einem Maß bleiben. Und für den Rest würde ich dann 20 Liter Bier mitbringen. Die haben wir dann tatsächlich dann jetzt auch schon getrunken bei den Alemannen. Ja, so. Und was du dann gesehen hast, das war, wo wir dann das Maß uns hinter die Binde gekippt haben.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Wie bist du denn damals eigentlich zu dem Wandervogel gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine, also ganz am Anfang war ich tatsächlich sogar Pfadfinder, was viele Wandervögel diesen sozialen Aufstieg schaffen, also erst Pfadfinder und dann Wandervogel. Pfadfinder sind jünger als der Wandervogel, die haben sich ein paar Jahre später in England mit Baden-Powell gegründet. Und in meinem Kampfsportverein, also ich mache seit 45 Jahren Kampfsport, bin Lehrer, hatte ich dann jemand, der Wandervogel war. Und der hat mich dann mal, oder der hat uns sogar dann mitgenommen, mal auf ein Wandervogellager, was selten ist. Also Wandervögel machen selten Lager, das war ein Osterlager. Normalerweise machen Wandervögel nur Fahrten. So haben wir dann den Kontakt und dann habe ich praktisch mein Pfadfinder-Sein an den Nagel gehängt. Das hatte ich sowieso eine Zeit lang schon nicht mehr aktiv gemacht und kam dann so zum Wandervogel.
Worin unterscheidet sich denn jetzt ein Wandervogel von einem Pfadfinder? Also ich meine, wenn wir wahrscheinlich Fotos angucken, so wie die normale Bevölkerung, wenn man den Studentenverbindungen zeigt, da sehen die keinerlei Unterschiede und der Korporierte sagt, das ist doch hier CC und das ist ADB und das ist Kösener und das ist ein Weinheimer.
Da kann ich antworten mit zwei kleinen Anekdoten. Eine Anekdote von der Schwedenfahrt. Da bin ich mit meiner Wandervogelgruppe, sind wir in Schweden auf Fahrt gewesen, bin ich übrigens damals mit dem Fahrrad hingefahren. Und
nach Schweden?
Ja, nach Schweden.
Mit dem Fahrrad?
Genau, bis Mittelschweden. Das war direkt nach meinem Studium.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich war insgesamt 6 Wochen unterwegs, hin und zurück. Und die 2 Wochen, die wir da mit dem Kajak rumgepaddelt sind.
Wie viele Kalorien hast du denn da verbrannt?
Weiß ich nicht. Also mir tat nach 2 Tagen der Arsch weh.
Glaube ich dir.
Auf jeden Fall sind dann meine Bundesgeschwister mit dem, die meisten, also ein Mädel ist mit mir mit dem Fahrrad gefahren, die anderen, die hatten nicht so viel Freizeit, die hatten halt Urlaub oder was auch immer und die sind mit dem Auto hochgefahren und dann unseren Proviant haben wir mitgebracht, weil der ist halt sauteuer in Schweden. Mhm. Und dann haben wir die Hälfte auf unsere Affen verpackt, also traditioneller Wandervogel benutzt selten Rucksäcke. Wir benutzen alte Reichswehraffen oder die meisten oder ganz viele Schweizer Affen. Das sind so Turnister, die außen Fell haben. Mhm. Da passt natürlich nicht so viel rein wie in so einen modernen Coleman-Rucksack. Und dann hat man seine persönlichen Sachen und eben das Gruppenzeugs, die Sachen, die man essen wollte. Dann haben wir die Hälfte halt eingepackt und dann sind wir, nach einer Woche sind dann zwei Mädels von uns losgetrennt, zurück zu den Autos, um die restlichen Lebensmittel zu holen. Und dabei haben die dann unterwegs einen Bus angetrennt, einen ganz normalen Linienbus. Und dann sind die da rein und wie der Zufall es wollte, also ich komme ja aus Düren, das liegt zwischen Köln und Aachen. Mhm. Und wie der Zufall es wollte, saßen auf der letzten Bank DPSG-Pfadfinder aus Aachen. Und die unterhielten sich dann und was macht ihr denn hier so? Und dann haben die sich so ausgetauscht und dann stellten die fest, dass es schon sehr, sehr ähnlich ist, was man macht. Und dann frug eins von unseren Mädels, ja, jetzt sag mal ehrlich, was ist jetzt der Unterschied zwischen Pfadfinder und Wandervogel? Und dann sagte sie, ihr habt für den Bus bezahlt, wir nicht. Und eine zweite kleine Anekdote ist aus dem Pfadfinder-Treffpunkt, das ist ein Forum, in dem ich früher auch viel gepostet habe. Da hat auch einer die Frage gestellt, wo ist der Unterschied zwischen Pfadfinder und Wandervogel? Was haben Wandervögel, was Pfadfinder nicht haben? Und dann antwortete einer darauf, Stil. Und das ist wieder was Besonderes im Wandervogel. Es gibt keine Uniform, bei den Pfadfindern gibt es halt Uniformen, die haben ihre Klufthemden, die haben oft vorgeschriebene Hosen, Kopfbedeckung, Barett oder was auch immer. Mhm. Und im Wandervogel, da trägt man, was man will. Und aber man erkennt trotzdem, dass es Wandervögel sind. Ich habe lange Zeit auch Gruppen geführt und da musste man natürlich den Neulingen, wir nennen die Pimpfe, also was bei den Corpus Füchse sind bei uns Pimpfe. Und dann habe ich das immer so erklärt, das Ganze ist wie ein Akkord. Also du musst du selbst sein, du musst deinen eigenen Stil finden, mhm. Der muss aber wie die einzelnen Töne im Akkord mit den anderen zusammen klingen. Sei kein Misston, sondern kling mit den anderen zusammen. Und dann daraus entwickelt sich ein Kleidungsstil, an dem man sehr gut erkennen kann. Das ist ganz ähnlich auch wie bei den Corpus. Also lustige Parallele bei den Corpus sind Bootschuhe, so angesagt, jeder zweite trägt die. Und im Wandervogel sind es halt Haferlschuhe.
Was sind das für Schuhe?
Haferlschuhe, das sind so Trachtenschuhe aus Tirol. Oh. Die werden so an der Seite geschnürt. Also das kommt ganz oft vor, dass Wandervögel Haferlschuhe tragen.
Wie weit geht ihr denn so pro Tag wandern dann? Das sind ja auch Kinder.
Also als ich eine Pimpfengruppe hatte, haben wir mit denen, bevor wir auf große Fahrt gegangen sind, große Fahrten dauern 1, 2, 3, 4 Wochen, was auch immer, musst du rausfinden, wie sind die. Und dann haben wir sogenannte Drillfahrten gemacht. Das waren Fahrten, die waren halt in irgendeiner Form anstrengend. Also entweder das Wetter war scheiße, es hat geregnet oder es war sehr heiß oder die Strecke war sehr lang. Das heißt, wir haben einfach versucht, so ein bisschen an die Leistungsgrenze zu kommen und wollten gucken, wie reagieren. Die setzen sich an den Straßenrand und heulen und wollen nicht mehr weiter oder heulen die und gehen weiter. Und auf solchen Fahrten gehen wir durchaus, also mit den Kindern, durchaus 15, 20 Kilometer. Erwachsene machen auch häufig 30 Kilometer. Es gibt sogenannte Klotzmärsche, die im Wandervogel gemacht werden. Wandervogelhof Reinsdorf macht die zum Beispiel. Das sind 100 Kilometer am Stück.
Das ist ja ordentlich.
Ja, machen auch nicht viele. Das machen wirklich so die Cracks. Hm.
Ja, da braucht man ja noch die Ausrüstung. Also ihr habt ja diese Schuhe als Erkennungsmerkmal. Woran erkennt man noch einen Wandervogel?
Am Kleidungsstil. Also Janka wird gerne getragen. Lederhosen werden gerne getragen, halblange oder kurze, weil die einfach praktisch sind. Du kannst dich mit einer Lederhose auf Fahrt überall hinsetzen und kriegst keinen nassen Arsch. Hm. Wir tragen entweder weißes Hemd, wenn wir irgendwo feiern, oder üblich sind karierte Hemden. Und das kommt noch aus der Verbotszeit, als der Wandervogel verboten war. Die Wandervögel zu der Zeit haben damals Klufthemden getragen wie Pfadfinder. Und daran konnte man natürlich immer jemand erkennen, also bündische Umtriebe, also bündische Fahrten waren verboten. Dann hat man eben das angezogen, was die Jungs zu der Zeit angezogen haben, karierte Hemden. Und darum tragen Wandervögel heute karierte Hemden.
Du hattest ja im Vorgespräch erzählt, dass du 1999 eine sogenannte Queste ausgerufen hast.
Genau, also die erste große Fahrt des Wandervogels, die war 1899. Und das jährte sich halt zum 100. Mal 1999. Dann habe ich eine Queste, das ist eine Fahrt eigentlich so aus der Zeit der fahrenden Ritter. Da habe ich dann halt einen Fahrtenbericht genommen, hieß damals die Böhmerwaldfahrt, und habe nur die Beschreibung ohne Überschrift, ohne irgendwas, da waren keine Ortsnamen genannt, habe da einen Text zugeschrieben, so eine DIN A4-Seite Text, und habe die an alle mir bekannten Adressen geschickt und habe gesagt, also in diesem Fahrtenbericht, da wurde beschrieben, wie man sich abends am See getroffen hat, gelagert hat und da am Feuer irgendwie Rast vom Tag gemacht habe. Und dann gab es den Hinweis auf Stifters Nadel. Das ist halt ein Denkmal zu Adelbert Stifter im Bayerischen Wald. Ich glaube, es ist aber auf der tschechischen Seite ist das Ding. Und hat gesagt, wir treffen uns da am so und so vielten um so und so viel Uhr. Und das hatte eine riesen Resonanz. Da waren, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mal so, wie viele es waren. 60, 80, 100, ich weiß es nicht mehr, wie viel sich da getroffen haben. Allerdings hat das Ganze dann eine unerwartete Wendung genommen. Das Ganze auf der tschechischen Seite, wo dieser See ist, ist inzwischen Naturschutzgebiet. Und die tschechischen Ranger, die waren alles andere als entzückt, dass da plötzlich welche auftauchten und haben uns da also verjagt. Ich selber bin gar nicht da unten gewesen. Wir trafen dann später auf Gruppen, die dann praktisch wieder auf die deutsche Seite gingen und die uns davon erzählten, dass es keine Chance gibt, da unten irgendwie zu lagern. Und dann haben sich dann aber so nach und nach im Gelände immer mehr Gruppen zusammengefunden und dann sind wir zu einem Gasthaus, das oben auf dem Berg war, gewandert. Das Wetter war inzwischen scheiße, es regnete und man war halbwegs nass und da oben gab es ein Gasthaus, war wohl auch ein bisschen landwirtschaftlichen Betrieb jedenfalls. Haben die dann ihre Gerätescheune für uns aufgemacht. Und dann haben wir dann in dieser Scheune gepennt. Dann haben die noch für uns gekocht. Meinten noch, wir hätten ruhig vorher mal sagen können, dass wir vorbeikämen, aber wussten wir ja nicht. Mhm. Und dann haben wir da wirklich einen richtig, richtig guten Abend gehabt. Wandervögel singen extrem viel. Also du kannst dir vorstellen, wenn Wandervögel anfangen zu singen, wir haben ein Liedgut, das hunderte von Liedern fasst. Bei uns gibt es die heilige Regel, es wird kein Lied zweimal gesungen. Also wenn du ein Lied nochmal hören willst, dann musst du einen Tag warten. Und wir singen wirklich Stunden durch. Also die ganze Nacht wird dann ein Lied nach dem anderen gesungen.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Da hattest du ja im Vorgespräch ja gesagt, auch mit im Hinblick auf die Parallelen zur Verbindungswelt, dass ja gerade das Liedgut sehr viele Überschneidungen hat. Also du hattest ja gesagt, ihr singt ja Volkslieder, Soldatenlieder, Reiterlieder und Wanderlieder. Wo bist du denn auf Lieder gestoßen, wo du nicht mit gerechnet hattest, dass die bei Verbindungen auch gesungen werden?
Also es gibt ein Lied von der Kneipe am Moor. Das habe ich jetzt schon bei mehreren Verbindungen gesehen, dass das da gesungen wird. Und die Kneipe am Moor, also die das singen, die wissen nicht, wie das gesungen wird. Die singen es auch im falschen Tempo. Also im Wandervogel werden Lieder sehr nach bestimmten Regeln, wo man langsam singt, wo man kräftig singt, was auch immer, wo man vielleicht einen Moment ruhig ist und gar nicht singt. Diese Regeln kennen die Corpus natürlich nicht, die kennen den Text. Kneipe am Moor gefällt denen, dann singen die halt die Kneipe am Moor. Die Kneipe am Moor ist ein alter, ausgedienter Eisenbahnwaggon, der an einem Moor steht. Ich sage jetzt nicht wo, sonst wollen da zu viele hin. Und der steht da seit der Verbotszeit. Und da hat man sich heimlich getroffen, sozusagen geschützt vom HJ-Streifendienst, die ja Jagd auf alle, die noch bündig sind, gemacht haben und versucht haben, die irgendwie zu finden und anzuzeigen. Und diesen Eisenbahnwaggon gibt es immer noch, diese Kneipe am Moor, und man kann immer noch da sich mit bündischen treffen, also nicht nur bündisch sind nicht nur Wandervögel, sondern Jungenschaftler, Pfadfinder, also alle Gruppen, die zur bündischen Jugend gehören.
Jungenschaftler?
Jungenschaftler, genau. Mein Vater war Jungenschafter, er war in der Kölner Jungenschaft.
Was ist das denn?
Das eine Jungenschaft ist eine Organisation, ein Typ der Jugendbewegung, die in den 30er Jahren entstanden ist, die sehr strenge Regeln hatten, sehr stramm aufgetreten sind. DJ111 ist da, so heißt die, weil die sich am 1.11., ich weiß gar nicht in welchem Jahr, gegründet haben, der wichtigste Vertreter. Und die haben wichtige Bereiche der Jugendbewegung geprägt. Also von denen kommt zum Beispiel die Kote. Das ist ein schwarzes Zelt, in dem man Feuer machen kann. Die Juchte hat sich daraus abgeleitet. Ein großes Gruppenzelt, in dem man Feuer machen kann. Wir haben die Juja, die Jungenschaftsjacke. Das ist sieht aus wie so aus schwarzem Kotenstoff genähte Matrosenjacke, Überzug geprägt. Also ist ein ganz wichtiger Teil der deutschen Jugendbewegung.
Du hattest ja eben schon gesagt, dass mit diesen Parallelen vor allem auch die Sprache als so eine Art Distinguierungsmerkmal ja halt genutzt wird. Was sind denn so Sachen, die da gesagt werden? Oder wo man erkennt, dass derjenige halt auch ein Wandervogel ist? Also an der internen Sprache, so wie du ja meintest, so das, also aus der Blume helfen zum Beispiel? Oder?
Genau, das habe ich meinem Leibburschen mal gesagt. Dann hat er gesagt, das ist frittig, das sagen wir nicht. mir fällt jetzt, also wir sagen zum Beispiel Schallern. Ne? Das ist Schallern ist, wenn man irgendwo in der Fußgängerzone steht mit der Gitarre in der Hand und Lieder singt, um Geld zusammenzukriegen. Also ich habe durch Schallern meine Fahrt nach Schweden damals, von der ich eben schon ein bisschen erzählt habe, verdient. Also wir haben wenig Geld, mit dem wir losreisen, vielleicht sogar gar keins. Und alles macht man durch Schallern. Ich habe meine Überfahrt, die Fähre davon bezahlt, den gesamten Aufenthalt. An einem schlechten Ort kriegt man beim Schallern, also damals waren das so 25 Mark, das reicht halt für einen Tag, da kriegst du genug zu essen. Und wenn du unbedingt willst, auch noch die Jugendherberge damals, aber wir benutzen keine Jugendherbergen, wir pennen unter freiem Himmel.
Ist das nicht gefährlich? Also, ich meine...
Nö. Das ist, also die Fahrt nach Schweden war da ein bisschen abenteuerlich, weil irgendwie in Dänemark gibt es keinen Wald. Und man will schon so ein bisschen versteckt sein. Also ich will ja nicht auf offenen Plänen liegen. Da sieht einer, der schläft ja. Dann, also nicht nur, dass der einer dann was tun will, sondern dann kommt auch direkt einer und fragt, ob du irgendwie ins Krankenhaus musst oder Gott weiß was. Und wenn du im Wald pennst, sieht dich keine Sau.
Das ist cool. Bei euch ist ja so, ihr habt ja auch, wenn ihr Mitgliederwerbung macht, dann nennt ihr das auch Keilen, oder?
Ganz genau, wir nennen das Keilen. Und wie ich ja von dir eben gelernt habe, ist das wohl ein Begriff, der aus der Studentenbewegung aus dem Korpowesen in Wandervogel gelandet ist. Also gar nicht ursprünglich von uns, sondern aus dem Kooperationswesen kommt.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, ihr bezeichnet ja euch auch selber ja auch als Bund, was wir ja auch bei der Verbindung ja von
genau
uns sagen.
Genau, und es waren halt so viele Parallelen, die ich gesehen habe, wo Wandervogel und Verbindungswesen Parallelen und Ähnlichkeiten haben. Na, also man wurde beim Wandervogel, wenn man eine Veranstaltung hat mit anderen Bünden, würde man das überbündisch nennen. Gut, das wird hier Interkooperationswesen genannt. Aber das sind alles Ähnlichkeiten. Also man hat vieles, auch so dieses Miteinander, dieses so ein bisschen Formelle, was man hat, das wird im Wandervogel groß geschrieben. Also wir gehören auch zu den Leuten, die sich die Hand geben, was ja heute absolut unmodern geworden ist. Genau.
Und ihr habt ja auch eine Art Konventstruktur.
Genau, also was bei den Burschenschaften halt Konvent heißt im Wandervogel Ting. Aber es ist im Grunde genommen genau das Gleiche.
Wie bei den alten Germanen.
Ja, genau. Also der Wandervogel ist ja im Prinzip romantische Jugendbewegung. Mhm. Und in der Zeit der Romantik wurde ja ganz viel so von den alten Germanen, oder was man glaubte, was alten Germanen so gemacht hätte, ich glaube, ganz viel davon ist eigentlich so erfunden, hat so nicht stattgefunden, aber trotzdem hat man ja diesen Bezug dazu gehabt. Und da hat sich natürlich ganz viel im Wandervogel, gerade in der Anfangszeit, davon übertragen.
Ja, vor allem gerade in deinem Bund ist es ja auch so, ihr benutzt ja auch Pinela-Modelle, ne, als Kopfcouleur.
Genau, also mein Bund, der Wandervogel Niffelgau, wir benutzen Pinela-Mützen und rekurrieren da auf die Schülermützen, die im Steglitzer Gymnasium getragen wurden. Das kommt nicht oft vor. Die meisten Wandervogelbünde, die tragen ein Achtspitzenbarett. Und was viele nicht wissen, das ist auch eine Schülermütze, nämlich aus einem Mädchengymnasium, wo der Bundesführer damals einfach mal mit aufgetaucht ist und sich die Keck aufgesetzt hat. Und das wurde dann übernommen und auch ganz viele Pfadfindergruppen tragen heute dieses Achtspitzbarett. Aber eigentlich ist es eine Sache des Neroter Wandervogels. Die haben das sozusagen erfunden und die benutzen die in den Farben Rot und Blau. Und die meisten Bünde halten sich da sehr dran aus Respekt vor dem Neroter Wandervogel, dass die selber dann schwarze tragen, also nicht die Farben von den Nerotern.
Sehr, sehr spannend. Also diese Parallelen wieder zu sehen in anderen Organisationen, wie die strukturiert sind, ne, dass sich das auch gegenseitig befruchtet hat, halt auch was den Liedgut betrifft oder halt auch Begrifflichkeiten. Lass uns doch nochmal zu dem Punkt zurückkehren. Warum bist du eigentlich dann auch Burschenschafter geworden? Also warum bist du auch so glücklich mit dieser Entscheidung?
Ja, also mein Wandervogelbund, der ist, wir als Burschenschafter würden wir sagen, der ist suspendiert. Mhm. Da findet leider kein Bundesleben mehr statt. Mir fehlte das so ein bisschen, dieses in so einer Gemeinschaft zu sein. Und ich liebe das, bei uns aufs Haus zu kommen. Ich bin glücklich mit meiner Aktivitas, mit der ich mich hervorragend vertrage. Ich habe den Posten des Hausverwalters übernommen, habe dadurch natürlich jetzt sehr intensiv mit den Aktiven zu tun, was ja nicht selbstverständlich ist als alter Herr. Und auf die andere Weise kriege ich noch so ein bisschen das Aktivenleben mit und kann so, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Aktivenleben nachholen, aber es ist schon so ein bisschen, dass ich Sachen mache, die normalerweise nur Aktive machen. Eine Burschenschaft. Was reizt mich an der Burschenschaft? Einmal mag ich es, dass ich in eine Traditionslinie eingetreten bin, die so eine lange Vergangenheit hat, die so ein Selbstverständnis hat. Für mich sind Traditionen sehr wichtig. Tradition bedeutet für mich nicht so Leben in der Vergangenheit oder irgendwas Verstaubtes zu machen, sondern für mich sind Traditionen Wurzeln, auf die man regelrecht bauen kann. Das heißt, man ist fest in etwas verankert und wie ein Baum, der starke Wurzeln hat, hat ja nach oben auch eine starke Krone, die dann im Hier und Jetzt lebt. Die Aktiven, die sind ja nicht von gestern, die machen keine verstaubten Sachen, sondern die machen moderne Sachen, das, was junge Leute halt machen. Aber immer auch verankert in der Vergangenheit als Tradition, was einen Kraft gibt.
Du hast ja gesagt, du hast ja auch vor allem Traditionen durch deinen alten Kampfsportlehrer im Jiu-Jitsu-Bereich überhaupt erst kennengelernt und schätzen gelernt.
Ganz genau. Also ich bin gestartet, habe ich als junger Mann, als eher Linker. Ich war bei den Grünen sogar im Stadtrat in Düren. Das habe ich aber, wenn ich so aus heute darauf zurückblicke, nur aus Opposition zu meinem Vater gemacht. Ich komme aus einem konservativen Elternhaus. Mein Vater war aktiv in der CDU. Und ich glaube, ich habe das gemacht, um ihm da Paroli zu bieten. So sehe ich das aus der heutigen Sicht. Und Tradition ist ja, was in Deutschland verdächtig ist. Darum sind wir Burschenschafter ja auch verdächtig. Alles, was Tradition hat, ist verdächtig und ist böse und rechts, am besten gleich rechtsradikal. Mhm. So, und jetzt habe ich Kampfsport gemacht und habe dann Ende der 90er Jahre meinen Kampfsportlehrer Daryl Connolly aus London kennengelernt. 10. Dan hat er heute. Und bei den Engländern, die haben ein ganz unverkrampftes Verhältnis zur Tradition. Dann habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Tradition was Positives ist. Und da habe ich angefangen, mich in der Beziehung zu ändern. Und denke heute über Tradition, wie ihr eben schon gehört habt, ganz, ganz anders. Ich finde, Tradition ist was, was einen stärkt, was einen Background gibt, was einem Wurzeln gibt, was einem Boden gibt. Das heißt, ich habe keinen Boden, den man mit den Füßen wegziehen kann, sondern der ist fest verankert.
Ja, du sagtest ja im Vorgespräch, das ist ja vor allem kein Widerspruch zur Moderne, ne?
Nee, eben nicht. Das ist Tradition oder konservativ sein, das ist kein Widerspruch zur Freiheit, zur Offenheit. Das eine, das gibt sowas wie einen Ordnungsrahmen, auf den man sich immer zurückziehen kann. Und das andere, das ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und gerade für meine Burschenschaft, wir verstehen uns ja als liberale Burschenschaft. Gustav Stresemann ist Bundesbruder von mir. Und das Liberale und die Freiheit steht für uns ganz weit oben.
Es ist ja dieses arministische Prinzip, was wir ja auch schon haben anklingen lassen, wofür auch dein Bund in seiner Prägung ja auch steht.
Genau, so wie ich es erfahren habe von meinen Bundesbrüdern, genau. Ja, also ich selber war immer schon liberal eingestellt. Also ich wollte mich nie auch in irgendwelche festen Schablonen pressen lassen. Wie soll ich das erklären? Ich war zum Beispiel, als ich bei den Grünen war in Düren, war ich gleichzeitig im RCDS an meiner Hochschule. Damals habe ich Chemieingenieurwesen studiert an der FH Aachen und zwar an dem Standort Jülich. Und da war ich halt im RCDS, was bei den Grünen unglaublichen Ärger gegeben hat, wie du dir vorstellen kannst. RCDS, denen war das egal. Da war uns wichtig, dass man eine ordentliche Einstellung hat und ein ordentlicher Kerl ist.
Ist ja oft so, dass aus vermeintlich toleranten Lagern immer die größte Intoleranz kommt und denen es vorgeworfen wird, ist dann doch eine sehr gewaltig große Toleranz vorhanden.
Genau.
Du hast ja gesagt, der Bund ist für dich auch ein geschützter Bereich.
Ja, das ist der, anders als man das so von außen oder was die Außenstehenden über Burschenschaften denken, ne? Also für viele ist ja Burschenschaft gleich rechts. Da erlebt man ja sogar in Verbindungskreisen, die dann zum Beispiel Burschenschaften nicht aufs Haus lassen, wenn man irgendwie in der Burschenschaft ist oder so, weil das alles verdächtig und böse ist. Tatsächlich ist es aber so, dass wir politisches Denken von unseren Mitgliedern verlangen und fördern. Und da gibt es sowohl eher Linke als eher Rechte. Und innerhalb der Burschenschaft, das ist einer der ganz wenigen Räume, die ich kennengelernt habe, wo man miteinander diskutiert, wo man sich einander zuhört, sich ausreden lässt, Argumente austauscht. Und zwar ohne diese Lagermentalität, die draußen herrscht, dass man einfach so einen Grabenkampf macht, aber sich nicht in Wirklichkeit irgendwie austauscht. Und man kann in der Burschenschaft, innerhalb dieses Bereichs, kann man sich an Themen abarbeiten. Man kann auch mal eine Meinung vertreten, die vielleicht vollkommen bescheuert ist. Mhm. Wo du dann, wenn du das draußen gesagt hättest, und das hat dann einer auf Facebook gepostet oder so, sonst wo in den Social Media, wo man dann auf ewig gebrandmarkt ist und nie wieder irgendwas anderes sein kann, kann man hier in einem geschützten Bereich solche Sachen ausprobieren, ohne dass man später dann darauf zurückgeworfen wird. Sondern man kann sich wirklich entwickeln. Das bei mir sieht man ja wunderbar. Ich habe mich entwickelt von jemand, der sich mal als links bezeichnet hätte. Und heute würde ich mich als liberal und konservativ bezeichnen.
Da ist ja auch gerade der Raum einer Burschenschaft, glaube ich, auch der richtige. Weil wir uns ja auch, ich meine, das Burschenschaftsspektrum ist sehr breit, aber sagen wir mal, in dem, wo wir beide uns jetzt auch bewegen, das ist ja auch eigentlich ein liberal-konservatives Lager. Da hast du ja, glaube ich, genau deinen Spot gefunden.
Ja, exakt. Das ist ich bin auch ganz glücklich, dass wir in der ADB sind. Hat mir mal eine Tür geöffnet. Also ich bin, da war ich ja gerade erst ein halbes Jahr Mitglied, da bin ich operiert worden und hatte eine anschließende Reha und dann wurde ich gefragt, wo soll denn die Reha sein? Da habe ich gesagt, ist mir vollkommen egal, Hauptsache eine Unistadt. Und dann war ich in Aachen und sobald ich wieder laufen konnte, bin ich dann mal bummeln gegangen und war dann bei verschiedenen Chors. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das waren. Auf jeden Fall war Montagna dabei. Ich glaube, Saxo-Montagna war das und wie auch immer. Und Marco Göstefalia war ich.
Welche Aufgabe siehst du denn heute für die Burschenschaften als Ziel?
Ja, die Burschenschaften hatten ja ursprünglich das Ziel, ein geeinigtes Vaterland, was ja viele dazu gebracht hat, bei der Reichsgründung zu sagen, ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Dann sind ja tatsächlich auch Burschenschaften hingegangen, haben sich zum Chor gewandelt. Aber das, für mich ist das nicht der einzige Inhalt gewesen, dass man im ersten deutschen demokratisch gewählten Parlament in der Paulskirche waren ein Viertel aller Abgeordneten waren Burschenschafter. Und für mich ist das Demokratie. Ich bin, ich würde sogar sagen, ein radikaler Demokrat. Für mich ist Demokratie unglaublich wichtig. Und das könnten wir Burschenschaften, könnten das wirklich uns auf die Fahne schreiben, dass wir daran politisch arbeiten, dass das unser wichtigstes Ziel ist, das Erhalten und Ausbauen und stetiges Erneuern der Demokratie, dass wir da politisch tätig sind.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, vor allem als Bewahrer der Demokratie auftreten, vor allem mit Werten wie Freiheit.
Genau. Freiheit ist ja in meinem Bund, wir haben ja die Losung durch das Burschenschafterlied Ehre, Freiheit, Vaterland. Und in meinem Bund, wir gehören zu den Bünden, die das sagen, Freiheit steht für uns an erster Stelle. Wir singen also auch immer Freiheit, Ehre, Vaterland. Und bei Kreuzkneipen zum Beispiel mit euch, alle Mann, wenn wir das Burschenschafterlied dann gemeinsam singen, dann versuchen wir auch natürlich aus voller Brust euch da zu übertönen, dass die Freiheit als erstes ist. Das wird aber, glaube ich, gerne angenommen. Da wird dann Paroli geboten von euch und es ist jedenfalls toll.
Das Interessante bei dir, Georg, ist ja, du hast ja noch mit über 60 deine erste Partie gefochten und pockst dich ja auch gerade auf die zweite ein.
Genau, das, mir war es wichtig, also einmal möchte ich gerne das Burschenschaftersein nicht geschenkt haben. Also man hat von mir gar nichts verlangt. Ne? Ich hätte, aber ich bin dann, habe gesagt, na, ich muss wissen, was ist. Ich gehe ins Fuchsenkränzchen. Das besuche ich regelmäßig, weil ich muss ja auch wissen, wo es in meiner Burschenschaft drum geht. Ich muss über meine Bundesgeschichte Bescheid wissen. Wenn mich einer fragt, wann seid ihr gegründet worden? Und ich würde dann sagen, weiß ich nicht. Dann wäre das wirklich sehr peinlich. Ne? Man sieht mir ja auch nicht an, dass ich gerade erst Burschenschafter geworden bin und eigentlich knapp über dem Horizont eines Fuchsen heraus bin. Und dann wollte ich halt auch...
Das merkt man dir aber nicht an.
Ja, Dankeschön. Und dann wollte ich natürlich, wenn ich gefragt werde, wie viele Partien hast du gefochten, wollte ich nicht sagen, nee, gar keine, sondern jetzt kann ich ganz stolz sagen, eine Partie hoch zur rechten Hand. Und auf die Horry poke ich mich gerade ein. Also mir war das wichtig, auch schon alleine regelmäßig auf den Paukboden zu gehen, wenn der Fechtmeister da ist oder mich dann wieder weiter zum Pauken zu verabreden, war mir wichtig, weil das werden jetzt auch selbst Verbindungsstudenten, die selber nicht fechten, werden das nicht verstehen, aber das Fechten ist für die Verbindung so unglaublich zentral und so unglaublich zusammenschweißend und wichtig. Und das wäre ein echter Verlust für mich, wenn ich daran nicht teilgenommen hätte. Ja, ich habe dann, also zweimal die Woche pauke ich regelmäßig. Bin dann recht schnell hingegangen und habe mir, um zu Hause zu pauken, weil ich kann nicht dauernd nach Köln fahren. Das sind ja, wie gesagt, einmal hin und zurück 100 Kilometer. Und das Fahren hierher war ja heute schon irgendwie bei den Spritpreisen, Dieselpreisen, die wir gerade haben, so Griff ins Schmuckkästchen. Habe ich mir dann einen Handschuh und einen Stulp anfertigen lassen. Weiß nicht, darf ich sagen, von wem?
Klar, kannst du aber.
Bandagenpause. Also absolut nett. Der Handschuh, der hat erst nicht so richtig gepasst, dann bin ich da hingefahren. Die haben gesagt, nee, das kann nicht sein, das muss passen. Dann haben die den Handschuh, während ich dabei war, komplett neu gemacht, weil denen das wichtig ist, dass die eine super Arbeit abliefern. Dann habe ich mir einen Schläger gekauft, habe mir ein Phantom gebaut zu Hause und habe dann zu Hause geübt, weil ja natürlich auch Beweglichkeit und Kraft und Ausdauer dazukommen müssen, was man durch zweimal die Woche nicht hinkriegt.
Wir kommen jetzt aber langsam zum Ende. Die Frage, die ich hier noch stellen wollte, ist ein Verbindungsstudent in dir verloren gegangen? Also in all der Zeit, wo du es nicht warst? Sagen wir mal, wenn du mit im Studium damals bei der FH in Aachen oder beziehungsweise mit der Niederlassung in Düren einem Bund beigetreten wärst mit Anfang 20?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ehrlich gesagt kann ich die gar nicht so beantworten. Ich glaube, dass ich so super in die Burschenschaft heute passe durch meinen Lebensweg, den ich gemacht habe. Ich habe früh geheiratet. Also wenn ich meine jungen Aktivitas manchmal frage, wenn das irgendwie so halbwegs zum Thema kommt, wie alt bist du denn? Dann sagt er, ich bin 23. Dann sage ich, ja, da war ich schon 4 Jahre verheiratet. Und dann die Zeit, die ich bei der Bundeswehr gemacht habe, die Ausbildung zum Offizier, die ich bei der Bundeswehr gemacht habe, dann der enorm wichtige Zeit, die ich mit meinem Lehrer Daryl Connolly aus London gehabt habe. Wenn ich all diese Entwicklungen nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich ein steiler Aktiver geworden wäre. Ich habe mich halt entwickelt und heute passt es hervorragend.
Ich finde, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Impuls, den du damit auch setzt, dass Bünde nicht immer nur nach 18- bis 22-jährigen Jungs halt suchen sollen, sondern es halt auch vor allem Spätberufene gibt, die das ernst nehmen. Weil ich hatte auch schon mal einen anderen Korpo kennengelernt, der Michael, vielleicht hört er jetzt auch dann zu, der hatte mir das damals auch gesagt. Der meinte, gerade Spätberufene nehmen das unfassbar ernst. Die wissen, worauf die sich einlassen und da findest du eine super Stütze im Bund. Da ist Engagement dran. Gerade jemand, der das nicht machen muss, weil er eigentlich nur ein Zimmer gebraucht hat, sondern wirklich aus voller Überzeugung in den Bund kommt, der packt halt auch mit an. Und der bringt auch Reife mit und Lebenserfahrung und das spiegelt sich ja dann auch direkt auch in dem Verhalten der Aktiven vor allem auch irgendwann wieder, weil man halt auch da eine Vorbildfunktion halt auch hat und zeigt, wie ernst man das nimmt, dass man halt auch, ich meine, du musstest das ja nicht machen und du hast es trotzdem gemacht.
Ja, stimmt. Ich bekomme auch von meiner Aktivitas gespiegelt, dass sie selbst die Hausbewohner, dass sie selbst sagen, die haben da was von, also es gefällt ihnen, dass ich da bin.
Das ist doch schön.
Ich habe ja noch einmal hatte ich, ich habe noch, möchte die Gelegenheit nutzen, noch so einen kleinen Such, so eine kleine Suchaufforderung zu geben. Und zwar damals in Jülich hatte ich einen Kommilitonen, Uli hieß der, Nachnamen sage ich jetzt mal nicht. Der ist aktiv geworden mit einer Verbindung, die an der FH in Jülich einen Schaukasten hatte. Ich weiß heute absolut nicht, wer das war. Ich dachte, das ist vielleicht die KSTV Alania, glaube ich, hießen die, ne?
Breslau.
Genau. Da habe ich recherchiert, dass die unter anderem in Jülich gekeilt haben. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß, dass er nicht schlagend war. Ich weiß, dass es definitiv keine Burschenschaft war. Vielleicht war es ein Chor. Ich weiß nicht, ob technische Chors alle fechten oder nicht. Also,
doch.
Ja, dann wird es kein Chor gewesen sein, weil er ja nicht gefochten hat. Ich habe aber Bilder von ihm gesehen in einem wirklich tollen Chargenwix. Jedenfalls, so wie Uli gewesen ist, war er mit Sicherheit sehr aktiv im Bund. Auch als alter Herr wird er aktiv gewesen sein, wird im Altherrenverband, da wette ich drauf, Chargen übernommen haben. Und wenn also irgendjemand, oder Uli, falls du zuhörst, ich bin jetzt Burschenschafter, oder falls irgendjemand weiß, das passt auf den, der hat in Jülich Chemieingenieurwesen studiert, der kommt aus Mönchengladbach, der heißt Uli, dann sagt ihm doch Bescheid, er möchte sich bitte melden. Wir würden gerne mal uns mit ihm treffen.
Die E-Mail-Adresse zum Kontakt findest du in den Shownotes.
Ja, vielen Dank.
So, ich denke mal, das war ein schönes Schlusswort. Georg, schön, dass du da warst.
Ja, hat mich wirklich gefreut. Ich bin richtig froh, hier gewesen zu sein.
Und ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.